D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich bin Kalin Thüroff und ich habe nicht Architektur studiert. Dann säße ich nämlich vermutlich auch gar nicht hier im D-Radio Wissen Studio. Mein Papa allerdings, der hätte das, glaube ich, ganz gut gefunden, wenn ich Architektin geworden wäre. Er ist nämlich selbst einer. Und obwohl ich das total spannend finde, mich Architektur schon immer interessiert hat, war das für mich nie eine Option. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mehr drüber nachgedacht, Architektur zu studieren, weil ich immer was ganz Eigenes machen wollte, weil ich mich vielleicht auch gar nicht mit ihm vergleichen wollte und mich nicht an meinem Vater messen. Trotzdem gibt es immer noch ganz schön viele Kinder, die dasselbe machen wie ihre Eltern, die einfach nur dasselbe studieren oder gleich das ganze Familienunternehmen übernehmen. Also ganz der Papa. Warum machen Kinder das? Warum lernen Kinder dasselbe wie ihre Eltern? Wollen wir wissen in dieser Redaktionskonferenz. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Dass wir so werden wie unsere Eltern, das ist ja erstmal eine ziemlich gruselige Vorstellung, behaupte ich jetzt mal. Wenn wir uns dabei ertappen, dass wir plötzlich daherreden wie unsere eigenen Mütter, dann beißen wir uns ja erstmal auf die Lippen. Wenn der Papa nicht versteht, warum wir so viel Zeit im Netz verbringen, rollen wir mit den Augen. Wenn die Eltern uns hartnäckig mit Schnitzel füttern wollen, obwohl wir ihnen schon 10-mal gesagt haben, dass wir Vegetarier sind, dann sind wir froh, dass wir anders sind als unsere Eltern. Trotzdem treten Kinder ja auch immer wieder in die Fußstapfen ihrer Eltern und machen denselben Beruf, so wie Dakota Johnson zum Beispiel, die Schauspielerin geworden ist, genauso wie ihre Eltern Don Johnson und Melanie Griffith oder wie Mick Schumacher, der nicht nur so ähnlich heißt wie sein Vater, sondern sich jetzt auch mit gerade mal 15 ebenfalls ins Rennauto setzt. Denselben Beruf machen wie die Eltern. Könnt ihr euch das vorstellen?
Nein.
Nein.
Nein, würde ich nicht.
Nein.
Nein, weil ich gern selbstständig bin und die sind angestellt.
Nein, weil ich habe zum Glück eine höhere Schulbildung als meine Eltern.
Auf keinen Fall. Die sind Zahnärzte, das erklärt ja einiges, ne?
Meine Mutter macht verschiedene Sachen. Die macht Kniggelehrerin, traut Leute so kirchenmäßig und unterrichtet Rallye an einer Schule. Also nee, ist nicht mein Ding irgendwie.
Ja, sowas in der Art könnte ich mir schon vorstellen, ja. Krankenpfleger wie meine Mutter werde ich sicher nicht werden, aber Außendienst, so wie mein Vater, ja, so Key Account Manager, könnte ich mir schon vorstellen.
Eigentlich nee, weil ich sehe, wie müde die nach Hause kommen und so.
Ich glaube, es hat mich nur beeinflusst, dass ich definitiv unterwegs sein möchte. Also mein Vater war viel unterwegs und ich möchte jetzt auch nicht nur einen ganzen Tag einen Tag aus in einem Büro laufen. Also das ist so, glaube ich, das, was mich beeinflusst hat. Ja.
Mein Vater ist Chauffeur, meine Mutter ist Buchhalter und ich studiere BWL.
Ja, ich habe einfach keine große Lust, anderen Leuten im Mund rumzufummeln den ganzen Tag.
Nein, weil ich studiere und gerne was mit meinem Studium machen würde. Meine Eltern haben nie studiert.
Prinzipiell ist das genauso steif, als Jurist zu arbeiten, wie als Informatiker hinterm Computer zu sitzen. Aber so wissenschaftliches Zeug hat mich auch noch nie so wirklich interessiert. Deswegen halt juristisch.
Meine Mutter ist eine Bürokauffrau. Und mein Vater ist Elektriker, der ist aber in Rente. Ja, ist eine gute Frage, ne? Also ich finde den Job nicht schlecht, aber das ist nun mal nicht das, was mich interessiert.
Ich studiere was komplett anderes. Meine Eltern sind Betriebswirtschaftler und ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und deswegen geht das in eine ganz andere Richtung. Ich habe eigentlich gar nicht so darüber nachgedacht, was meine Eltern machen, sondern habe einfach losgelöst davon gesehen, was mich interessiert. Und also das, was sie machen, hört sich auch interessant an, aber ist nicht mein Feld.
Würdet ihr denselben Beruf machen wie eure Eltern? Die große Antwort ist hier also nein. Die Ja-Sager, die haben sich offenbar versteckt. Es gibt sie nämlich auch. Und ich frage mich ja immer, worüber man sich eigentlich noch unterhält, wenn man genau dasselbe macht wie seine Eltern. Das ist ja wie, wenn man mit seinen Arbeitskollegen ein Trinken geht. Man redet über die Arbeit, über die Kollegen, über die Finanzen und kommt irgendwie nicht so richtig raus aus dem Arbeitsalltag. So richtig entspannend ist das ja nicht. Wenn Kinder genau dasselbe machen wie ihre Eltern. Gibt es denn überhaupt noch sowas wie Feierabend, wie Privatleben, wie ein entspanntes Familienzusammensein? Bei Dominik, der in derselben Bäckerei arbeitet wie sein Vater und sein Onkel, scheint das irgendwie zu funktionieren. Unser Reporter Johannes Döbbelt hat sich mal in dieses Familienunternehmen reingefühlt.
Mein Name ist Dominik Vosen.
Ich arbeite mit meinem Onkel und meinem Vater in einem Unternehmen zusammen.
Mein Name ist Gerd Fosen. Ich arbeite zusammen mit meinem Sohn Dominik.
Ich bin Caro Tille. Ich bin Diplompsychologin und seit über 20 Jahren reiner Business Coach für große und kleine Unternehmen.
Man wächst halt in so ein Unternehmen, wächst man halt einfach mit auf und mit ein. Und seitdem war es dann für mich eigentlich sehr früh klar, mit ins Unternehmen einzusteigen.
Er wollte zuerst nicht, weil die Freunde von ihm haben alle Berufe erlernt, wo sie halt mehr Freizeit haben. Und daher wollte er zuerst weiter zur Schule gehen. Und da habe ich gesagt, Junge, das bringt dir nichts. Aber ich habe mich da Gott sei Dank durchgesetzt.
Das ist sehr klassisch, weil die Väter gewinnen oft bei Geburt eines Sohnes schon die Oberhand, weil sie bei der Geburt eines Sohnes, anders als bei der Geburt von Töchtern, schon ein relativ klares Lebenskonzept haben, wenn sie bereits ein Unternehmen besitzen.
Natürlich war es am Anfang schwer, gerade wenn man aus der Ausbildung kommt, wenn man ins elterliche Unternehmen oder ins Familienunternehmen zurückkehrt, dass der Vater auf einmal zwei Rollen vertreten muss. Einmal die Rolle des Vaters, aber auch einmal die Rolle des Chefs.
Es ist ja nicht immer alles eitler Sonnenschein. Wir haben uns ja auch schon mal gezankt. Das Schlimmste war, da hatte er gesagt, ich schmeiß alles hin, ist rausgelaufen und wollte in das Auto setzen, wollte wegfahren. Also, der wollte mit dem Kopf durch die Wand, genau wie seine Mutter. Ne? So, und da bin ich ihm hinterhergelaufen, habe auf das Auto geklopft, oben auf die Haube. Ich sage, komm mal raus. So, und jetzt setzen wir uns nochmal hin und jetzt sprechen wir nochmal in Ruhe drüber. So, und dann fährst du mal runter. Und dann hat mich nachher umarmt.
Das war natürlich am Anfang, war das natürlich erstmal eine Umstellung, wobei ich von Glück reden kann, dass hier meine Meinung oder dass jede Meinung sehr gefragt ist. Und wenn man sachlich und gut argumentieren kann, jede Meinung auch respektiert und beachtet wird. Und
man darf dann nicht sagen, Mensch, das hätte ich aber besser gemacht oder was fängst du denn an? Das geht einfach nicht. Ne? Und da muss man die Aufgaben klar verteilen und wenn da mal ein Fehler gemacht wird, dann muss man den hinnehmen.
Die Messlatte, die man auferlegt bekommt, aber die man sich auch selber auferlegt, die ist natürlich wesentlich höher als vielleicht, wenn ich jetzt normalerweise in einem Unternehmen einfach eingestellt bin.
Doch, da dachte ich mehr von. Dominik, wenn der sagt, ich fahre jetzt nach Hause, ich gehe jetzt mit der Freundin frühstücken und dann kommt noch irgendwas rein, wir brauchen noch 300 Stücke Kuchen, dann rufe ich Dominik an und sage, Dominik, komm. Und er sagt, Papa, ich habe da was vor. Dann sage ich, dann mach es danach. So, dann kommt er auch. So, das würde ich meine Mitarbeiter nicht machen.
Das ist gar nicht selten. Also erstmal denkt man ja im gesunden Menschenverstand, die haben es viel besser, die werden bevorzugt, verwöhnt, die können sich mehr rausnehmen. Das Gegenteil ist in fast 80% der Fälle der Fall. Da haben es Töchter übrigens viel besser, weil für die hat der Vater oft nicht so ein inneres Bild, dem sie exakt folgen müssen, weil er Töchter nicht an sich selber misst.
Wenn es Stress gibt, wenn er sich mit meinem Bruder, hat er auch schon mal eine Meinungsverschiedenheit gehabt, so, aber das Ganze, dann läuft das danach nicht mehr harmonisch ab und dann macht das Arbeiten keinen Spaß, wissen Sie, und das merkt er auch, das merken wir und dann heißt es, ist ein Thema, so, wie raufen wir uns jetzt wieder zusammen? Ne? So, das kommt selten vor, aber es kommt vor.
Für mich ist das undenkbar, das Private und das Geschäftliche zu trennen, weil man ja auch die Familie permanent in der Firma um sich hat. Und das ist auch gut so.
Das kann funktionieren, wenn man auch eher so ein Clan-Bewusstsein hat, was vielleicht nicht so extrem hierarchisch ist, sondern wo es eher um das große Wir geht, als um das Ich hier oben und du da unten. Dann kann das funktionieren, weil man sich ja auch kleine Freiräume geben kann, gestatten kann.
Ich werde dieses Unternehmen natürlich versuchen, genauso erfolgreich wie mein Großvater, wie mein Onkel und wie mein Vater dieses Unternehmen geführt haben. Daran versuche ich natürlich genauso erfolgreich anzuknüpfen.
Sagt Dominik, dessen Vater irgendwann nicht nur sein Vater, sondern auch sein Chef war. Wenn Kinder genau dasselbe machen wie ihre Eltern, dann kann das verschiedenste Gründe haben. Zum Beispiel, dass es einfach das Naheliegendste ist, dass ein fettes Erbe winkt, dass die Eltern einfach nur große Vorbilder sind oder dass sie schon auch einen gewissen Druck ausüben, so wie bei Dominik, den wir gerade gehört haben, dessen Vater es schon ziemlich wichtig war, dass sein Sohn irgendwann mal in die Familienbäckerei einsteigt. Aber jetzt gucken wir uns doch mal die Zahlen an. Wie oft gibt's das eigentlich? Mit unserer D-Radio-Wissen-Statistikerin Katharina Schüller. Katharina, gibt's denn Zahlen darüber, wie viele Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten?
Na, eindeutige Zahlen gibt es da nicht, aber es gibt Indizien. 1961 war es noch so, dass jeder vierte Sohn den Beruf seines Vaters und jede fünfte Tochter den Beruf ihrer Mutter ergriffen hat. In neuen Studien haben Forscher aber nur noch nach den Berufswünschen gefragt, also nicht mehr, was man tatsächlich macht. Da sind die Eltern dann als Vorbild weit abgesunken. Also heute ist es so, dass nur noch jede 15. Schülerin und jeder 9. Schüler sich denselben Beruf wünscht wie Mutter oder Vater. Jetzt sind eben Berufswunsch und spätere Berufsausübung nicht identisch, aber es ist, glaube ich, trotzdem klar, dass verglichen mit vor 50 Jahren wesentlich weniger junge Menschen sich am Beruf der Eltern orientieren.
Das unterscheidet sich aber wahrscheinlich auch nach Berufen, oder? Also gerade bei Ärzten und Lehrern, da heißt es ja immer, dass der Beruf doch mal gerne in der Familie bleibt.
Ja, bei den Ärzten ist das Bild tatsächlich ein bisschen anders. Rund ein Viertel aller Ärzte hatte schon einen Arzt als Elternteil. Da gibt es schon so ein bisschen Plausibilität hinter dieser Vorstellung von der Ärztedynastie. Und was die Lehrer angeht, da hat eine Dissertation an der Uni Augsburg die mal untersucht. Da sagen ganz allgemein die männlichen Lehramtsstudenten etwas häufiger, dass sie Lehrer werden wollen, weil Mutter oder Vater auch schon Lehrer waren. Die weiblichen sagen es auch, aber nicht ganz so häufig. Aber Lehrermütter wiederum sind stärkere Vorbilder. Da hatte jeder fünfte Lehramtsstudierende gesagt, meine Mutter war Lehrerin und mein berufliches Vorbild. Und am Lehrervater orientiert sich nur jeder siebte.
Kann man insgesamt sagen, dass die Eltern die Berufswahl ihrer Kinder beeinflussen?
Also zumindest vererbt sich ja der Bildungsgrad und so beginnen eben fast 3/4 der Kinder von Akademikern selbst ein Studium. Bei den Kindern von Nicht-Akademikern ist es eben nur 1/4. Außerdem sagen laut einer Forsa-Studie die Hälfte aller Jugendlichen, dass der Vater ihr berufliches Vorbild sei, ganz allgemein, also nicht bezogen auf den konkreten Beruf. Und nur ein gutes Drittel nennt die Mutter als Vorbild. Aber allerdings arbeiten Frauen in Deutschland ja auch vergleichsweise häufig nur halbtags oder eben auch für weniger Geld als die Männer. Das könnte ein Grund sein, warum sie dann nicht so oft Vorbild sind. Und die Umfrage ergibt, dass sich 60% der Kinder erfolgreicher Eltern selber dazu gedrängt fühlen, Karriere zu machen.
Wie ist das denn mit Berufen, die immer noch geschlechtstypisch sind? Also sowas wie Friseurin oder Feuerwehrmann. Welche Rolle spielen da die Eltern?
Ja, damit hat sich eine Studie von 2012 beschäftigt. Die hat gefragt, warum 15-Jährige sich für geschlechtstypische oder auch geschlechtsuntypische Berufe interessieren. Bei den Jungen war es so, die interessieren sich besonders für Männerberufe, wenn ihre Väter in typischen Männerberufen arbeiten. Die Mädchen, die orientieren sich hingegen eher an der Mutter. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie den gleichen Beruf wählen, aber wenn der Vater zum Beispiel beim Bau arbeitet, dann will der Sohn halt eher zur Feuerwehr und seltener als Kindergärtner arbeiten.
Verstehe. Wie ist es denn, wenn es ein Familienunternehmen gibt? Da wünschen sich viele Eltern ja, dass die Kinder das irgendwann übernehmen. Tun sie das auch in den meisten Fällen?
Also da kommen zwei Studien zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Einerseits haben wir eine Studie der Stiftung für Familienunternehmen von 2010. Die ist eigentlich ganz optimistisch ausgefallen. Sie hat 200 Kinder von Unternehmern zwischen 16 und 35 Jahren befragt. 55% wollen das Unternehmen der Eltern übernehmen. 97% können sich überhaupt nicht vorstellen, das zu verkaufen und nur 14% wollen nicht im elterlichen Unternehmen arbeiten. Andererseits hat die Unternehmensberatung Ernst & Young weltweit rund 28.000 Studenten befragt, die eben Unternehmer als Eltern haben. Und das sieht ganz anders aus. Nach dieser Studie wollen in Deutschland nur 7% der Unternehmerkinder direkt nach dem Studium das Unternehmen übernehmen. Innerhalb von 5 Jahren nach dem Studium können es sich dann zusätzlich noch 13% vorstellen. Insgesamt ist es also nur jeder Fünfte.
Mhm. Und weiß man warum? Also es hat ja auch seine Vorteile, einfach da weiterzumachen, wo die Eltern aufgehört haben, dass man sich zum Beispiel weniger Sorgen um die berufliche Zukunft machen muss, das zum Beispiel?
Ja, es ist halt so, dass gerade in Deutschland relativ wenige Unternehmerkinder in die Fußstapfen der Eltern treten, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Liechtenstein, Argentinien oder Russland. Die Gründe dafür sind, wer glaubt, dass er sein eigenes Leben selbst bestimmen kann, der setzt sich nicht so gern ins gemachte Nest. Manche haben einfach auch keine Lust auf die Belastungen, die sie jetzt erleben bei ihren Unternehmereltern. Dann, wer sich selbst als guter Unternehmer sieht, der gründet dann lieber selber was Eigenes, anstatt das von den Eltern zu übernehmen. Und der Individualismus spielt auch eine große Rolle. Je stärker der ausgeprägt ist, desto weniger nimmt man sich die Eltern als Vorbild.
Sagt unsere D-Radio-Wissen-Statistikerin Katharina Schüller darüber, wie sehr Eltern die Berufswahl ihrer Kinder beeinflussen. Und wie heißt es noch immer so schön? Wer nichts wird, wird, wird. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Es gibt auch Leute, die wünschen sich sogar ganz explizit, Wirt zu werden. Landwirt, um genauer zu sein.
Es war schon bei mir als Jugendlicher so ein bisschen der Traum. Also ich hatte viel Kontakte zur Landwirtschaft. Also über mütterlicherseits gab es Verwandtschaft im Sauerland. Da habe ich mehrere Sommerferien verbracht. Und der Berufswunsch Landwirt, den gab es bei mir. Und der war sehr, sehr stark. Und das hat sich dann einfach mit der Wiedervereinigung dann, also alle weiteren Fragen erübrigt. Ne?
Bernhard Probst ist das. Sein Großvater, der war Landwirt in einem Hof bei Dresden. Sein Vater wollte auch Landwirt werden, ist aber 1960 dann aus der DDR in den Westen geflohen und musste da erstmal was anderes machen. Als die Mauer gefallen ist, wurde das mit dem Bauernhof für Bernhards Vater aber wieder greifbar. Und Bernhard hat das Abenteuer mitgemacht.
Als dann auf einmal die Grenze aufging, war politisch natürlich eine ganz spannende Zeit. Und es war ganz, ganz schnell, ohne viel Absprache klar, dort gehen wir wieder hin. Und mein Vater war auch sofort bereit, da seinen wirklich gut bezahlten Job dann aufzugeben für das Abenteuer eigene Landwirtschaft aufbauen. Aber wirklich nicht bei null, sondern bei minus 10 angefangen. Also das war wirklich Einziehen in ein Haus. Da war eine LPG-Verwaltung drin, da gab es irgendwo ein Plumpsklo am Ende. Ja, mittlerweile lacht man über die Sachen, aber am Anfang, wir sind im ersten Jahr die Kaffeepflanzen, die ich mal als Schüler gezogen hatte, erfroren im eigenen Schlafzimmer.
Aber dann irgendwann sind sie doch noch erfolgreiche Landwirte geworden, Bernhard Probst und sein Vater. Auch wenn die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn gar nicht immer so einfach war.
Mein Vater ist jetzt mal, ohne jetzt über ihn zu lästern, nicht unbedingt der Praktiker, dadurch, dass er halt Studium und danach bei einer Versicherung, Hagelversicherung, gearbeitet hatte. Wäre immer schlecht gewesen, wenn ich ein Jahr vom Hof weg gewesen wäre. Weil überall müsste noch gebaut, gemacht werden. Also die kleine Erfolge waren ja, dass man fließend Wasser im Schweinestall hatte. Ne? Ich habe dann halt die Lehre beim Vater auf dem Hof gemacht. Meinen eigenen Kindern würde ich es verbieten. Also das wissen die auch. Ne? War nicht unbedingt das Ideale.
Aber hat am Ende doch noch zum Ziel geführt. Mittlerweile ist Bernhard der Chef vom Bauernhof. Sein Vater ist in Rente. Alles ist gut. Und sogar Bernhards eigene Kinder können sich eine Zukunft auf dem Hof vorstellen.
Die zwei Ältesten sind jetzt 17 und 15. Derzeit wollen sie Landwirt werden. Also die zwei ältesten Töchter sind Feuer und Flamme. Ob sie nur in 5 Jahren ist, fragen Sie mich bitte nicht. Wäre schön. Ne?
Erzählt Bernhard Probst, der mittlerweile in dritter Generation den Familienbauernhof pflegt, wenn auch mit kleinen Um- und Abwegen. Die vierte Generation scheint auch schon in den Startlöchern zu stehen, ganz der Papa eben. Und es gibt ja diesen Spruch, diesen Poesiealbumspruch: Wer in die Fußstapfen seiner Vorfahren tritt, der hinterlässt keine eigenen Spuren. Dieser Spruch stammt von Wilhelm Busch, wusste ich auch nicht, habe ich heute ergoogelt. Er ist viel zitiert und er ist ja auch irgendwie wahr. Also es sei denn natürlich, man zieht sich einfach viel größere Schuhe an als seine Eltern, denselben Job machen, aber anders und besser und größer. Sie ihn so richtig beweisen, das wäre ja auch eine Idee. Nal Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion hat heute in der Welt prominenter Eltern und ihrer prominenten Kinder recherchiert. Wer hat es denn da geschafft, mal die Eltern zu übertrumpfen? Oder wer ist in den Fußstapfen der Eltern versunken?
Ich würde vorschlagen, wir fangen mal bei denen an, bei denen die Fußstapfen der Eltern einfach viel zu groß gewesen sind und wo die Kinder dann derbe gescheitert sind. Und dann tasten wir uns so langsam voran, dann zu denen, die es dann doch mit den Eltern so, ja, die dann mithalten konnten.
Okay, von unten nach oben sozusagen. Leg mal los.
Ja, also eine ganz kurze und glanzlose Karriere als Politiker. Nachwuchs hat zum Beispiel Dominik Stoiber hingelegt. Ne? Das ist der Sohn von Edmund Stoiber. Kennt man, langjähriger bayerischer Ministerpräsident von 1993 bis 2007 und Schöpfer rhetorischer Perlen.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen. Am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug.
Ja, immer wieder schön.
Ja, und bei so einem Vater könnte man ja denken, ach komm, der Sohn, der packt das doch. Ja, und so richtig durchstarten wollte dann auch Dominik Stoiber. Ja, und ein Jahr, nachdem der Papa dann nicht mehr Ministerpräsident war, wurde der junge Dominik ins bayerische Kommunalparlament gewählt, in eines. Ja, und die Medien, die fanden die Story damals total scharf, so nach dem Motto, oh, der Papa geht, der Sohn kommt. Da haben manche Journalisten schon so richtig von einer Thronfolge halluziniert. Die Bild-Zeitung hat damals prompt auch eine Falschmeldung verbreitet, dass der Stoiber-Sohn es angeblich mit einem Direktmandat direkt in den Landtag geschafft hätte.
Tja, das war eine Ente. Hat das doch nochmal geschafft?
Nee, dazu kam das nicht mehr. Dominik Stoiber ist so ein paar Jahre in der Kommunalpolitik rumgedümpelt und dann gab es auch noch einen Skandal. Man hat ihm vorgeworfen, dass er seine Doktorarbeit von einem Kommilitonen abgeschrieben hätte. Und das Skurrile bei der Doktorarbeit: Dominik Stoiber hat über die Föderalismusreform 1 geschrieben Und das war nicht nur das Lieblingsthema des Vaters, sondern das hat der Papa gleich sogar noch selber politisch erarbeitet.
Uiuiuiui, wie ist denn diese Story ausgegangen?
Ja, also die Sache mit dem Doktortitel, es ist alles glimpflich ausgegangen. Die damalige Uni, die hat den Fall geprüft und beschlossen, Dominik Stoiber, der darf seinen Doktor behalten, hat er selber geschrieben. Aber trotzdem hat er sich dann vor 2 Jahren dann komplett aus der Politik verabschiedet und einen neuen Job in der Wirtschaft angenommen.
Okay, da hat es also mal eindeutig nicht so geklappt mit der Karriere wie der Papa. Aber immerhin ist Dominik Stoiber nicht in den Fußstapfen des Vaters abgestürzt. Hätte er auch so kommen können.
Nee, das auf keinen Fall. Das ist aber dem Sohn von Goethe passiert.
Wie, Goethe? Goethe hat einen Sohn?
Ja, Goethe hat einen Sohn und so wie du reagierst, das zeigt schon das Problem, an dem August Goethe gescheitert ist. Vater Johann Wolfgang, Universalgenie, muss man nicht viel sagen, wahrscheinlich der größte Deutsche aller Zeiten, ever. Und dagegen kam Sohn August einfach nicht an. Ja. Er hat wie sein Papa zuerst Jura studiert, war dann aber später einfach nur noch so eine Art Gehilfe des Papas. Er hat schlimm gelitten an der Übermacht des Vaters. August Goethe war Alkoholiker. Ist auch früh gestorben mit 40 auf einer Italienreise. Beerdigt ist er in Rom. Und auf seinem Grabstein, da steht noch nicht einmal sein Name, sondern nur, dass hier der Sohn von Goethe ruht.
Oh, das ist echt bitter. Komm, lass uns über was anderes reden. Lass uns über erfolgreiche Kinder von erfolgreichen Eltern sprechen.
Okay, jetzt mal ein Beispiel, wo ich sagen würde, da hat es die Tochter so auf Augenhöhe mit dem Vater geschafft. Und zwar Regisseurin Sofia Coppola, ist bekanntlich die Tochter von Francis Ford Coppola, einer der größten amerikanischen Filmemacher, Der Pate, Teil 1 bis 3, mehr muss man nicht sagen. Ja, und Tochter Sofia, die hat im 3. Teil vom Paten eine wichtige Nebenrolle gespielt. 1990 war das und dafür ist sie dann von der Kritik derbe zerrissen worden und hat auch gleich noch zwei goldene Himbeeren, noch ein Geheimst, ja, für die schlechteste weibliche Nebenrolle und die schlechteste Newcomerin. Haben, glaube ich, auch noch nicht so viele geschafft. Und dann hat man eigentlich damals so gedacht, okay, das war's dann wohl, ne? Für die Sofia Coppola, die wird im Filmgeschäft wohl nicht mehr irgendwie eine Glanzkarriere hinlegen. Mhm. Aber dann hat sie sich dann drauf besonnen, eigentlich genau das zu machen, was der Papa macht. Drehbuch schreiben und Regie führen. Und genau darin ist sie dann auch von allen bejubelt worden. Für The Virgin Suicides oder für Lost in Translation. Und für Lost in Translation hat sie sogar 2003 einen Oscar gewonnen für das beste Drehbuch. Und sie war sogar auch noch nominiert damals für die beste Regie. Hat sie zwar nicht gewonnen, aber egal. 2003 war sie damals die erste Frau in der Geschichte, die für diesen Regie-Oscar nominiert war. Ja, und das ist schon ein Riesenerfolg.
Absolut, absolut. Dann kommen wir mal zu den Kindern, die ihre Eltern sogar in den Schatten gestellt haben. Wen hast du uns damit gebracht?
Ja, wahrscheinlich einmal das berühmteste Beispiel der letzten Jahre, wo der Sohn den Papa um Längen übertrumpft hat. Und zwar die beiden Bush-Präsidenten. George. Ja, es ist kein schönes Beispiel, aber es muss erwähnt werden. Also einmal George Bush Senior und sein Sohn George W. Bush. Der Sohn hat es 4 Jahre länger im Amt geschafft und auch in puncto politischer Kurzsichtigkeit und Kriegsbereitschaft seinen Vater um Längen geschlagen. Das ist alles bekannt und deswegen habe ich noch ein unbekannteres Beispiel mal mitgebracht. Das Beispiel eines Kindes, das es geschafft hat, die Eltern im selben Beruf zu schlagen. Und die Eltern dieses Kindes, die haben früher das gemacht.
Ich weiß, dort kennt man mich und ich kenne die Verkäuferinnen, kenne alle Verkäuferinnen im kleinen Konsum gleich bei mir um die Ecke. Kenne da beispielsweise die kleine, dicke hinterm Fleischstand.
Ja, das geht jetzt noch eine ganze Weile so weiter. Ich kenne kein Schwein eigentlich, aber ich kenne es zufällig, auch nur, weil ich zufällig mal einen Film gesehen habe über diese lustige, absurde und auch irgendwie ziemlich überraschende Band in einem verstaubten Kino damals mit 2 anderen Leuten. Das war ein Dokumentarfilm, der nicht besonders erfolgreich war, aber spannend. Das ist AG Geige, stimmt's?
Ja, das war eine DDR-Band, ziemlich subversiv, so eine Mischung aus Kraftwerk und Dadaismus und mit dabei das Ehepaar Ina und Jan Kummer. Damals aus Karl-Marx-Stadt. Heute heißt die Stadt Chemnitz. Und sag mir, wie heißen die berühmtesten Söhne aus Chemnitz heutzutage?
Felix Kummer und wie heißt der andere? Till. Ja. Felix und Till Kummer.
Ja, von Kraftklub.
Genau.
Ja, was wir gerade gehört haben, das waren die Eltern von den Kraftklub-Sänger Felix Kummer und vom Bassisten Till Kummer. Ja, zu Kraftklub braucht man nicht mehr viel zu sagen. Wahrscheinlich wohl die erfolgreichste deutsche Band zurzeit. Und ja, Felix und Tills Eltern, die haben damals mit AG Geige ja nicht denselben Erfolg geschafft in der DDR, Aber man muss auch fairerweise sagen, A.G. Geige, die haben es auch gar nicht drauf angelegt, die mega, mega Popstars zu werden, sondern die hatten da wahrscheinlich wohl eher mehr so einen intellektuellen Anspruch, einen sehr künstlerisch-musikalischen, und dafür war das alles einfach viel zu speziell, um einen Riesenerfolg zu haben.
Ja, wenn man Erfolg in Plattenverkäufen zählt, dann sind auf jeden Fall ihre Söhne der größte Erfolg für die Kummers, für das Ehepaar Kummer. Felix und Till spielen beide bei Kraftklub und haben auch schon mal ein Lied darüber gemacht, Eltern zu haben, die so cool sind, dass man eigentlich gar nicht mehr gegen sie rebellieren kann. Dir stehen alle Türen offen. Diesen Satz, den haben wahrscheinlich alle mal gehört, die ein Abi gemacht haben. Das Problem ist nur, sich für eine Tür zu entscheiden. Mache ich mein Hobby zum Beruf? Mache ich was Bodenständiges? Was mit Zukunft? Lasse ich das mit dem Studium vielleicht ganz sein? Mache eine Schreinerlehre? Oder mache ich einfach dasselbe wie meine Eltern? Bei Michael Thaler aus Rosenheim war die Frage, studiere ich Musikwissenschaften oder steige ich in den Türen- und Fensterhandel vom Vater ein? Was ist es denn geworden, Michael?
Naja, am Ende habe ich mich natürlich, was heißt natürlich, aus der jetzigen Sicht natürlich für den Betrieb entschieden und bin im Großen und Ganzen auch sehr zufrieden damit, dass ich in das Geschäft des Vaters eingestiegen bin.
Das klingt aber so, als wäre das damals noch nicht ganz klar gewesen. Welche Ideen hattest du denn da für deine Zukunft?
Nee, es war überhaupt nicht klar. Ich war zu dem Zeitpunkt, als sich so langsam eine Entscheidung anbahnte, gerade 16, habe mit Begeisterung Schülerzeitung gemacht und habe mich viel mit avantgardistischer Musik beschäftigt. John Cage, Karlheinz Stockhausen, das waren so meine Helden in dieser Zeit. Mhm. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war wie gesagt 16 und saß mit meinen Eltern und meiner jüngeren Schwester im Auto auf einer Autofahrt und meine Mutter meinte so, sie müsste uns jetzt noch was mitteilen, weil es gäbe noch mal eine große Veränderung in der Familie. Und mein erster Gedanke war, und den habe ich dann ausgesprochen, ob sie denn noch mal schwanger sei. Aber so war es dann natürlich nicht, sondern sie hat uns mitgeteilt, dass mein Vater sich entschieden hat, seine angestellte Tätigkeit zu kündigen und sich selbstständig zu machen.
Also waren deine Eltern sozusagen schwanger mit einer Geschäftsidee?
So könnte man sagen, genau.
Was ist dann passiert? Inwiefern warst du da auch involviert?
Ja, das war natürlich auch ein Alter, wo ich schon alles aktiv miterleben konnte, mit dabei war. Und nachdem mein Papa aus einer Generation kommt, die mit Computern noch nicht so viel am Hut hatten, war ich insofern auch voll involviert, dass ich alles erledigt habe, was dann mit Tastaturen, Bildschirmen und Rechnen zu tun hatte.
Mittlerweile bist du ja der Geschäftsführer von dem Laden. Wann hast du beschlossen, dass du das wirklich machen willst?
Also ich habe mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Das mal zum einen, ich habe mein Abi gemacht mit Deutsch und Mathe als Leistungskursfächern, habe dann Zivildienst gemacht, habe während des Zivildienstes von Montag bis Freitag diesen Dienst gemacht, habe am Wochenende im Büro gearbeitet, habe mir sehr viel Spaß gemacht. Und so während des Zivildienstes ging es ja dann darauf hin zu entscheiden, was studiert man. Und da hat aus meiner Erlebnissicht mein Papa ganz offen gesagt, überleg dir, was du machen willst, ob du den Laden mal haben willst, dann gebe ich auch nochmal richtig Gas, hat er gemeint. Mhm. Oder ob du was anderes machen willst, dann kann ich da ganz gemütlich mit 3 oder 4 Angestellten bis zu meinem Ruhestand arbeiten.
Also hat er dich nicht gedrängt?
Also zumindest habe ich in keiner Weise irgendeinen Druck gefühlt.
Mhm. Hast du dich ins gemachte Nest gesetzt? Hat sich das so angefühlt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe natürlich durch die Gründungsphase, es war kein generationenaltes Unternehmen, wo alles in der administrativen Arbeit aufgeteilt war und von selber gelaufen wäre. Ich habe eher sehr, sehr genau mitbekommen, wie viel Stress, wie viel Risiko, wie viel Arbeit das ist. Und das war mit Sicherheit nicht die bequeme Entscheidung. Mhm. Es war nur so, dass ich vorher ja auch viele Talente hatte, sowohl im technischen Bereich, wir haben Naturwissenschaften immer sehr interessiert, als auch im geisteswissenschaftlichen Bereich. Und die Frage, in welche Richtung es dann gehen sollte, hätte sich ohnehin gestellt.
Wie läuft es denn mit deinem Vater? Der hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen gefreut, dass du es dann gemacht hast am Ende. Wie versteht ihr euch?
Das hoffe ich sehr, dass er sich gefreut hat. Nein, also das ist einer der Gründe, warum ich sehr froh bin, dass ich mich so entschieden habe. Wie wahrscheinlich bei vielen Kindern war es bei mir vorher so, dass ich meinen Vater als Urlaubs- und Wochenendvater erlebt habe. Mhm. Und den normalen Menschen gar nicht so sehr kannte, was ich glaube ich gar nicht so ungewöhnlich ist. Und mit dem Zeitpunkt, wo wir begonnen haben, miteinander zu arbeiten, haben wir uns auf einer ganz anderen Ebene viel besser kennengelernt. Und er ist heute noch mit 72 mindestens 30 Stunden in der Woche im Betrieb und ich bin froh über jede Stunde, die er arbeitet.
Mhm. Was ist denn mit deiner anderen Leidenschaft, also der neuen Musik, der Avantgarde? Pflegst du die trotzdem immer noch?
Ja, die pflege ich so, wie halt jemand, der gerne Beethoven hört, gerne mal ins Konzert geht ab und zu im Jahr oder ähnliche Hobbys auch. Also es ist nicht vergessen, aber ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass ich die so betreiben würde, dass es fast ein zweiter Beruf wäre, sondern es ist ein ganz normales Hobby geworden.
Also du klingst heute so, als würdest du nichts bereuen.
Nein, definitiv nicht.
Sagt Michael Thaler, dem viele Türen offen gestanden haben, der sich dann aber für die Tür mit den Türen von seinem Vater entschieden hat. Vielen Dank für deine Geschichte, Michael.
Herzlichen Dank dir.
Warum lernen Kinder denselben Beruf wie ihre Eltern, wollen wir heute wissen. Vielleicht ja, weil sie ähnliche Talente haben wie ihre Eltern. Und Talent im richtigen Job eingesetzt, kann ja manchmal auch zu ganz schön viel Asche führen. Wer als Sohn oder Tochter von den Eltern gefragt wird, ob er oder sie mal das millionenschwere Unternehmen übernehmen möchte, der wird sich diese goldene Chance in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Die Frage, die bleibt es aber, geht das dann auch immer gut? Nail Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion hat sich mal bei großen deutschen Familienunternehmen umgeguckt, wie sich der deutsche Unternehmernachwuchs da so angestellt hat, als sie dann in die Fußstapfen der Eltern getreten sind. Nail, große Familienunternehmen gibt es ja eine Menge in Deutschland. Welche hast du dir rausgepickt?
Ja, ich habe mir mal was ganz Bekanntes rausgepickt, und zwar die Supermarktkette Aldi. Die haben ja eine unglaubliche Riesenerfolgsgeschichte hingelegt. Es hat mal ganz klein dort angefangen, im Ruhrgebiet in Essen-Schonnebeck. Karl Albrecht Senior, der hat dort vor 102 Jahren einen Tante-Emma-Laden eröffnet. Nichts Spektakuläres. Aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg ging es richtig ab. Dann haben nämlich die beiden Söhne, Karl und Theo, den Laden übernommen. Eine Riesenkette draus gemacht. So erfolgreich, dass sie sich komplett zerstritten haben, weil sie einfach nicht mehr wussten, wohin und was weiß ich nicht alles. Und das Unternehmen musste dann geteilt werden in Aldi Nord und Aldi Süd. Und die Grenze, die geht einmal quer durchs Ruhrgebiet. Ja, und die beiden Aldi-Brüder, die waren zu Lebzeiten auch die reichsten Deutschen. Mittlerweile sind sie tot. Theo Albrecht ist 2010 gestorben und sein Bruder Karl 2014. Und das Seltsame, was mich sehr wundert, ist, dass ihre Kinder nicht ins Geschäft eingestiegen sind damals.
Ja, wirklich komisch. Warum sind sie nicht eingestiegen?
So genau weiß man das nicht, denn das Innenleben des Aldi-Konzerns, das bleibt für viele im Dunkeln. Da kommt nicht viel an die Öffentlichkeit. Aber statt der Aldi-Kinder ist ein Aldi-Enkel ins Unternehmen eingestiegen. Peter Max Heister ist sein Name, Enkelkind von Karl Albrecht. 2006 ist Heister in die Siebmann-Stiftung eingestiegen und die leitet er auch. Und diese Stiftung, das ist der Haupteigentümer von Aldi Süd. Also der Laden bleibt in der Familie.
Okay, Aldi, also immer noch ein Supermarkt mit langer Familiengeschichte. Gibt es noch ein anderes Beispiel von einem deutschen Unternehmen, das lange besteht?
Ja, zum Beispiel das Kölner Verlagshaus Dumont Schauberg. Da machen die Söhne schon seit 12 Generationen genau dasselbe wie die Väter.
Boah, 12, ist lang.
Ja, es ist Wahnsinn. Also da machst du dasselbe wie der Papa, das ist unglaublich. Die Anfänge, die liegen im 17. Jahrhundert. 1626 wurde die erste Druckerei in Köln gegründet. Und über die Jahrhunderte hat man dann neben Büchern auch Zeitungen herausgegeben. Aktuell immer noch den Kölner Express, Kölner Stadtanzeiger. Es gibt auch mittlerweile ein paar lokale Fernsehsender und Radiostationen zum Dumont-Schauberg-Konzern, Internetportale. Und der jüngste Spross der Verlegerfamilie ist Konstantin Neven Dumont. Der hat wie sein Papa unter anderem Journalismus in den USA studiert und hat dann auch für ein paar Jahre die eigene Mediengruppe als Geschäftsführer geleitet.
Wahnsinn, mir wird jetzt schon ganz schwindelig vor lauter Erfolg. Ich brauche jetzt eine Scheitergeschichte, bitte.
Ja, okay. Schraubst du gerne in deiner Freizeit?
Schraube ich gerne in meiner Freizeit. Ja, was so. Denn? Fahrräder, Autos?
Fischerdübel.
Ein Dübel habe ich schon mal in die Wand gemacht, ja, auf jeden Fall.
Genau, also, was für eine blöde Hinleitung. Ja, es geht um die Fischerdübel. Kennt man auch das Unternehmen Fischer von der Fischertechnik, von den Baukästen aus der Kindheit. Die sitzen in Baden-Württemberg und Klaus Fischer, der hat die Firma von seinem Papa übernommen, der diesen genialen Dübel damals erfunden hat. Und 2011 wollte er sich dann verabschieden aus der Firma, hat seinem Sohn Jörg Klaus Fischer den Laden übergeben. Aber da ging dieser Generationenwechsel total komplett in die Hose. Denn der Papa, der war einfach nicht einverstanden, wie der Sohn die Firma weitergeführt hat und weiter neu ausrichten wollte. Und dann nach einem halben Jahr hat Vater Klaus Fischer die Unternehmensführung wieder sich zurückgeangelt. Und das konnte er auch ohne Probleme machen, weil ihm 98% der Firmenanteile gehören. Mhm. Ja, der Sohn soll dann angeblich auf eigenem Wunsch das Unternehmen verlassen haben. Und das Kuriose bei dieser gescheiterten Familienfirmenübergabe ist das, dass Klaus Fischer, als er selber 1980 die Firma von seinem Vater übernommen hatte, dass es damals auch schon jede Menge Zoff gegeben hat zwischen den Generationen. Und das sollte sich nicht mehr wiederholen. Also musste jetzt sein Sohn einfach den Kürzeren ziehen.
Mann, da liegt ein Fluch auf den Fischer-Dübeln. Hauptsache, die Dübel funktionieren trotzdem.
Ja.
Nal Al-Sa'i hier mit einem kleinen Who is Who der deutschen Familienunternehmen. Die funktionieren auch nur, solange Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Und manchmal funktioniert es auch nicht so gut. Ihr hört die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Ganz der Papa heißt es hier heute. Dominik ist Bäcker geworden, genauso wie sein Großvater, sein Vater und sein Onkel. Michael ist in den Türen- und Fensterhandel seines Vaters eingestiegen. Sophia Coppola ist Drehbuchschreiberin, Regisseurin und Produzentin geworden, genauso wie ihr Vater und ihr Bruder. Und diese Namen sind nur einige von ganz, ganz vielen, die sich für Berufe ihrer Eltern entschieden haben. Theoretisch hätten sie alle auch was ganz anderes werden können. Wenn Dominik jetzt Schornsteinfeger wäre, Michael Musikjournalist und Sophia Coppola erfolgreiche Zuckerbäckerin, dann hätte vermutlich auch niemand was dagegen gesagt. In anderen Ländern auf dieser Erde ist das aber was anderes. In Indien zum Beispiel. Wie genau das da mit der Berufswahl läuft, das kann uns Sandra Petersmann erzählen, ARD-Korrespondentin in Neu-Delhi.
Ja, hallo nach Deutschland.
Wie entscheiden sich denn die Inder für einen Beruf? Tun sie das ganz frei oder lassen sie sich gerne mal von den Eltern reinreden?
Ich glaube, von allem ist ein bisschen was dabei. Man muss vor allen Dingen erstmal fragen, über welches Indien reden wir hier denn eigentlich? Reden wir über das reiche Indien? Reden wir über das Mittelklasse-Indien? Oder reden wir über das arme Indien? Und das arme Indien, das sind eben immer noch die Mehrheit der Menschen dieser Milliardenbevölkerung. Und da spielt dann zum Beispiel gerade auch bei den armen Menschen die Kastenzugehörigkeit eine große Rolle. Die Kaste, die ja auch etwas darüber sagt, welchen Beruf man mal ergreifen wird. Hier gibt es zum Beispiel immer noch die Kaste der Lederarbeit. Und es ist dann so, wenn man in diese Kaste reingeboren wird, dann bleibt man da drin. Ein anderer Punkt, der dazu kommt, ist, dass Indien ja noch ein Land ist, in dem etwa die Hälfte der Wirtschaft sich im informellen Sektor abspielt. Das heißt, wenn wir uns Unternehmen angucken, dann sind 75% Teil der informellen Wirtschaft. Und da ist es dann wirklich immer noch so, dass die Familien, die hinter diesen Betrieben stehen, versuchen, diese Betriebe auch innerhalb der Familie zu halten. Das heißt, das geht dann in der Regel, Indien ist ja sehr männlich geprägt, vom Vater an den Sohn über, egal ob der Sohn jetzt als Deckel auf diesen Topf passt oder nicht.
Was sind das noch für Geschäfte, die zu diesem informellen Sektor dazugehören?
Na, das sind zum Beispiel diese ganzen kleinen Lädchen hier in Indien. Das ist dann mit ganz viel Energie und Eigenleistung verbunden. Und das, was man dann da hat, soll in der Familie bleiben, geht an den Sohn über. Das sind in der Regel Menschen, die nicht so, wie wir uns das in Deutschland vorstellen, eine Ausbildung im klassischen Sinne gemacht haben, sondern da ist ganz viel von der älteren Generation an die jüngere Generation weitergegeben. Das heißt, man lernt von seinen Eltern, von seinen Großeltern, vom Onkel, von der Tante vielleicht auch. Und das soll dann alles in der Familie bleiben. Ich habe mal in meiner Anfangsphase hier in Neu-Delhi, ich bin jetzt inzwischen im vierten Jahr hier, einen Spaziergang durch die Altstadt gemacht. Also das ist das, was man im Reiseführer als Old Delhi findet. Und habe dann gesehen, dass es hier zum Beispiel Zahnärzte gibt, die auf der Straße arbeiten. Das ist dann sozusagen der Zahnarzt vom kleinen Mann. Früher vielleicht wie bei uns der Schmied, der früher ja auch Zähne repariert hat. Und da geht dann das Wissen von einem in der Familie zum anderen weiter. Da werden Zähne gezogen, mit Draht neue geschliffene Zähne reingemacht in den Mund. Das sah für mich alles ganz martialisch aus. Ich habe schon beim Zugucken Zahnschmerzen bekommen. Aber ich habe dann mit den Leuten gesprochen, die sprachen auch ein bisschen Englisch, konnten mir das erklären. Und das war dann wirklich ein Familienbetrieb, Vater und Sohn. Und der Nächste stand schon bereit. Das war der kleine Enkel, der zugeschaut hat. Der ist dann wahrscheinlich der Nächste, der diesen Familienbetrieb auf der Straße weiterführen wird.
Passiert es denn auch manchmal, dass die Kinder, also die Söhne, das Geschäft ihrer Väter total umkrempeln?
Ja, also wenn wir jetzt gerade mal, ich sag mal, ins Mittelklasse-Indien gucken und in das, was darüber hinausgeht, also das, was auch bei uns der Begriff Shining India ist, das India, das boomt, da findet man natürlich die gleichen Konflikte, die man auch in Deutschland hat, wenn Kinder von ihren Eltern übernehmen und dann zum Beispiel umstellen wollen, Technologie reinbringen wollen, neue Computer reinbringen wollen, iPad reinbringen wollen, Sachen, womit die Eltern vielleicht noch nie gearbeitet haben, internationaler werden wollen, das ist dann sicherlich etwas, etwas, was auch in einem wachsenden Schwellenland wie Indien zu Familienkonflikten führen kann. Dennoch muss man, glaube ich, ganz allgemein sagen, dass Indien da noch sehr viel konservativer, traditioneller ist. Hierarchien zwischen Jung und Alt sind dann hier doch noch ausgeprägter als bei uns in Deutschland. Aber diese Konflikte, die nehmen auch hier natürlich zu.
Und wenn es mehrere Söhne gibt, wenn es nicht nur einen Sohn gibt, der das Geschäft seines Vaters erben kann, gibt es dann auch Streitereien?
Oh, dann gibt es Streitereien. Ich verweise hier auf die Familie Ambani. Das sind somit die reichsten Inder, die man kennt. Man muss sich nur mal die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt angucken. Da findet man zwei Ambani-Brüder drunter. Und die beiden gehören hier zu den größten Wirtschaftsunternehmern des Landes und sind wie Feuer und Wasser. Die können sich überhaupt nicht riechen. Die haben quasi das Unternehmen, was ihr Vater ihnen vererbt hat, zerschlagen in zwei Teile. Und jeder putscht jetzt vor sich selber hin. Und so richtig reden tun die beiden, glaube ich, nur notgedrungen miteinander, wenn Mama mal zum Lunch ruft. Ansonsten gehen die beiden sich aus dem Weg.
So, jetzt ist die große Frage, was ist eigentlich mit den Töchtern? Du hast jetzt von den Söhnen erzählt, die das Geschäft ihrer Väter übernehmen. Was erben die Töchter? Erben die überhaupt was?
Naja, ich habe das ja sehr bewusst gemacht, denn Indien ist immer noch ein sehr patriarchalisch männliches Land. Wir hören ja auch von diesen Vergewaltigungsfällen, von Gewalt gegen Frauen. Aber auch da muss man sagen, es gibt natürlich extrem fortschrittlich, modern denkende Familien, die Söhne und Töchter absolut gleich behandeln. Wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin, die Bürgermeisterin in einem kleinen Dorf ist, in Rajasthan, einer der konservativsten Bundesstaaten in Indien überhaupt. Ihre Eltern haben nur dieses eine Kind, diese eine Tochter, sind stolz wie Bolle auf diese Tochter. Die hat studiert, die hat einen tollen Uni-Abschluss. Ja, und diese Freundin von uns, Chavi, die hat natürlich viel moderne Technologie mit in dieses Familienunternehmen gebracht. Viele neue Ideen, aber die hat dann das Glück, auf aufgeschlossene Eltern zu treffen und das tun sicherlich auch andere Töchter. Auch da ist Indien dabei, sich zu verändern. Indien ist ein Land im Wandel, da passiert ganz viel, aber eben in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Was bei Chavis Familie mit Lichtgeschwindigkeit passiert, passiert in anderen Familien eben in Zeitlupe, sodass man unter dem Strich sagen muss, Söhne sind immer noch, auch was Familienbetriebsübergaben betrifft, und wir reden hier vor allen Dingen von Familienbetrieben in Indien, das absolut bevorzugte Geschlecht und diejenigen, die in der Regel erben.
Sagt Sandra Petersmann, ARD-Korrespondentin in Neu-Delhi. In Indien haben viele also gar nicht die Wahl, ob sie das Geschäft ihrer Eltern übernehmen oder nicht. Da ist das mit ganz der Papa oft schon ein Gesetz. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Egal, ob ihr macht, was eure Eltern machen oder ob ihr was ganz anderes tut, ich wünsche jetzt einen schönen Donnerstagabend. Hört einfach weiter die Radio Wissen. Hier geht's nach den 20 Uhr Nachrichten weiter mit einer Stunde Was mit Medien. Ich bin Kaline Thyroff, sage bis bald und bin raus.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.